Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus dem Hebräerbrief, und zwar Hebräer Kapitel 10, die Verse 5 bis 10. Ich lese aber um des Zusammenhangs willen ab Vers 1. Wir lesen also ab Hebräer 10, Vers 1, die Wortverkündigung geht dann um die Verse 5 bis 10. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, die den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Jetzt der Abschnitt, über den wir heute die Predigt hatten. Darum spricht er, also Christus, bei seinem Eintritt in die Welt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Oben sagt er: Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast doch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Und dann fährt er fort: Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das erste auf, um das zweite einzusetzen. Und aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben heute den vierten Advent, unschwer an den vier Kerzen zu erkennen. Und der Sinn der Adventszeit ist, dass wir uns auf das Christfest vorbereiten. In wenigen Tagen werden wir dann wieder feiern, dass der Sohn Gottes in diese Welt kam. Das ist das Geschehen, von dem der Evangelist Johannes sagt oder schreibt: Er kam in das Seinige. Christus kam in das Seinige, was ihm gehört, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Christus kam hinein in diese Finsternis. Ja, wir leben geistlich hier in dieser Welt in der Finsternis. Paulus schreibt sogar einmal im Epheserbrief: Ihr, schreibt er an die Epheser, ihr wart einmal Finsternis. Die Welt ist geistlich durch und durch Finsternis. Und hinein in diese Finsternis kam das Licht. In diese Welt trat der seit Ewigkeiten in einer für uns unvorstellbar harmonischen Gemeinschaft mit dem Vater lebte. Zwischen Gott Vater und Gott Sohn gab und gibt es vollkommenes Einvernehmen. Johannes schreibt gleich am Anfang seines Evangeliums: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Eigentlich, es war zu Gott hingewandt. Es war auf Gott ausgerichtet und das Wort war Gott. Es herrschte und es herrscht zwischen Vater und Sohn nicht nur vollkommene Einmütigkeit, es gibt nicht nur vollkommene Harmonie, sondern der Vater und der Sohn sind in ihrem Wesen eins. Und Ausdruck dieses Einvernehmens zwischen Gott Vater und Gott Sohn war und ist ihre Kommunikation, ist, dass sie miteinander sprechen. Sie tauschten und sie tauschen sich aus. Dass wir Menschen eine Sprache haben, dass wir mit Sprache ausgerüstet sind, sodass wir miteinander sprechen können, das ist Ausdruck unserer Ebenbildlichkeit Gottes. Es ist ein unerhörtes Vorrecht, sprechen zu können. Aber was haben wir Menschen aus unserem Sprechvermögen gemacht, nicht wahr? Wie oft ist es so, dass dann, wenn wir miteinander sprechen, es gerade nicht machen, um uns dem anderen zu offenbaren, sondern wie häufig steckt hinter unserem Reden die genau entgegengesetzte Absicht. Wir gebrauchen Worte, um uns voreinander zu verbergen, um uns zu tarnen vor dem anderen. Wir verwenden Sprache, um gleichsam ein Verstecken voreinander zu spielen. Sprache als Tarnung, als Fassade. Aber wie anders verhielt und verhält es sich bei dem dreieinen Gott. Das Miteinander sprechen von Gott Vater und Gott Sohn war und ist immer Ausdruck reinster, vollkommenster Wahrhaftigkeit und uneingeschränkter Liebe. Ich habe mir schon manchmal gewünscht, dass ich einmal als Zeuge dieser Gespräche dabei sein könnte. Wie gerne würde ich den Gedankenaustausch zwischen Vater und Sohn belauschen. Aber das meiste ihrer Kommunikation ist uns Menschen verborgen. Andererseits aber ist uns nicht alles verborgen. Und tatsächlich hat der Heilige Geist uns einige wenige Gesprächsausschnitte aus dieser heiligen Kommunikation zwischen Vater und Sohn kundgetan. Und wunderbarerweise sind das häufig gerade die Aussprüche, die zwischen Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn im Zusammenhang mit den zentralen heilsgeschichtlichen Terminen ausgetauscht wurden. Ich nenne mal einige Beispiele. Ich beschränke mich dabei auf den Hebräerbrief. Nicht zum Beispiel finden wir in diesem Brief das Wort des Vaters an seinen Sohn. In Hebräer 1, Vers 5 ist es zitiert. Du bist mein Sohn, sagt der Vater, heute habe ich dich gezeugt. In der historisch-kritischen Theologie wird die Ansicht vertreten, diesen Ausspruch hätten sich Leute ausgedacht. Und bei diesem Ausspruch würde es sich um ein Wort handeln, das bei einer altorientalischen Intronisation, etwa in Mesopotamien, gesprochen wurde. Also dann, wenn ein neuer Herrscher den Thron bestieg. Aber hören wir genau, was der Hebräerbrief sagt. Er sagt ausdrücklich, Dieses ist sein Wort, das Gott, der Vater, sprach. Und er sprach es zu keinem einzigen Menschen. Ja, es heißt ausdrücklich in Hebräer 1, dass Gott es noch nicht einmal zu einem Engel sagte. Dieses Wort, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, sprach Gott, der Vater, einzig und allein zu seinem Sohn. Es ist das Wort, so teilt uns Paulus mit, dass Gott, der Vater, sprach im Zusammenhang oder zur Auferweckung Christi aus den Toten. Das erfahren wir aus Apostelgeschichte 13, Vers 33. Die Heilige Schrift nimmt also dieses Wort, dieses machtvolle Wort von Gott, dem Vater, sehr wörtlich. Ein Wort. Ich nenne noch ein anderes Wort. Auch ein Wort, das der Vater zum Sohn sprach. Wir lesen es in Hebräer 5, Vers 7. Dort sagt der Vater, und zwar bei der Himmelfahrt, als der Sohn zum Himmel auffuhr zu seinem Vater, da sagte der Vater zu seinem Sohn, du bist Priester Gottes nach der Ordnung Melchisedeks. Ich kann jetzt darauf nicht eingehen, was das heißt. Oder nehmen wir noch ein anderes, ein weiteres Wort aus der heiligen Kommunikation zwischen Vater und Sohn. Und dieses Mal ist es ein Wort, das der Sohn sprach zum Vater, also umgekehrt. Wir finden es in Hebräer Kapitel 2, Vers 12. Dort sagt der Sohn zum Vater, und hören wir gut zu, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Das ist ein Zitat aus Psalm 22. Bei diesem Wort müssten wir eigentlich betroffen innehalten. Wir sollten einmal schweigend darüber nachsinnen, was hier eigentlich der Sohn zum Vater sagt. Christus bringt mit diesem Ausspruch nämlich zum Ausdruck, worum es hier im Gottesdienst geht. Gemäß diesem Wort, ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen, verhält es sich so, dass der Sohn Gottes durch den Dienst des Wortverkündigers ein einziges Ziel verfolgt. Nämlich, dass er den Namen Gottes in der Gemeinde verkündet. Dass er verkündet, wer Gott ist. Christus verkündet das. Der Prediger ist hier nur ein Werkzeug. Und dann geht es weiter. Noch aufregender vielleicht heute. Da geht es nämlich um das Singen in der Gemeinde. Und was wir hier lesen, ist auch ebenfalls, dass es beim Singen im Gottesdienst nicht um irgendein menschengemachtes Tralala geht. Stattdessen geht es darum, dass in und durch seine Gemeinde der Sohn selbst dem Vater Lob darbringt. Inmitten der Gemeinde, so sagt der Sohn, will ich, Christus, dir Lob singen. Ich denke, dass jedes dieser Worte aus der Konversation zwischen den Personen der Dreieinigkeit inhaltlich kaum auslotbar ist. Und ein weiteres Wort des Sohnes an den Vater, das finden wir hier in dem gelesenen Abschnitt in Hebräer Kapitel 10. Und das ist der Ausspruch, den der Sohn tat unmittelbar, bevor er die himmlische Herrlichkeit beim Vater verließ und hineinkam in diesen Kosmos. Wir lesen hier, ich lese nochmal die ersten Verse. Bei seinem Eintritt in die Welt sprach er, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle, also im Alten Testament, steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Das ist ein Zitat aus Psalm 40, aus den Versen 7 bis 9. Es ist daher entlehnt. Ich komme nachher noch auf die Unterschiede. Aber bleiben wir zunächst einmal hier bei Hebräer Kapitel 10. Und ich verkündige Ihnen heute am 4. Advent das Wort Gottes aus Hebräer Kapitel 10, den Versen 5 bis 10 unter dem Thema Christi Lobpreis für den Leib, den der Vater ihm bereitet hat. Christi Lobpreis für den Leib, den der Vater ihm bereitet hat. Denn erstens, ohne den Leib Christi wären alle alttestamentlichen Tieropfer sinnlos. Und zweitens, ohne den Leib Christi gäbe es kein Heil und keine Heiligung für uns. Kommen wir zum ersten Punkt. Was sagt der Sohn zum Vater? Er sagt, ohne den Leib Christi wären alle alttestamentlichen Tieropfer sinnlos. Wir erwähnten es bereits, aber ich sage es noch einmal. Jesus Christus war und ist nicht ein Mensch wie du und ich. Vielmehr ist er von Ewigkeit her. Nicht, das lesen wir in der bekannten Einleitung, in dem sogenannten Prolog des Johannesevangeliums in Johannes 1. Wir erfahren es etwa auch aus Philipper 2. Dort heißt es, dass Jesus Christus, der in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte, er entleerte sich selbst. Das meint, der Sohn Gottes entstand nicht erst im Leib der Maria. Vielmehr kam er hinein in diese sichtbare Welt aus der unsichtbaren himmlischen Ewigkeit, aus der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Also wenn ich es einmal etwas salopp, geradezu unerbietig sagen darf, unmittelbar, bevor der Sohn Gottes im Himmel für sich selbst das Licht ausknipste und in den Leib der Jungfrau Maria stieg, um aus ihrem Fleisch und Blut einen Leib gewoben zu bekommen, da wandte er sich noch einmal an den Vater und gleichsam zum Abschied aus der Gemeinschaft mit ihm sagte er, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Buchrolle, also im Alten Testament, steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Wenn wir so wollen, ist mit diesem Ausspruch des Sohnes Gottes der Bezugsrahmen, wir könnten auch sagen, der Parameter, die unverrückbare Vorgabe für Grund und Absicht des Kommens des Sohnes Gottes hinein in diese Welt gesagt. Wir haben ja im Neuen Testament zahllose Aussagen, aus denen wir hören, wozu der Sohn Gottes in diese Welt gekommen ist. Etwa wenn Jesus Christus sagt, der Sohn Gottes oder der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Oder er sagt, der Sohn des Menschen ist gekommen, nicht, dass er diene, sondern nicht, dass er bedient werde, sondern dass er diene, Entschuldigung. Oder wenn Jesus sagt, etwa vor Pilatus in Johannes 18, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich Zeugnis ablege von der Wahrheit. Aber dieser Ausspruch, den der Sohn Gottes wohlgemerkt beim Eintritt in den Kosmos sagte, das ist der unverrückbare Pflock, der uns den tiefsten Grund mitteilt, warum und wozu Jesus Christus in diese Welt kam. Hier erfahren wir, was Gott den Vater und Gott den Sohn zutiefst bewegte, als der Sohn sich auf seinen Erniedrigungsweg begab, hinein in unsere Finsternis und in unser Elend. Und was bewegte ihn denn nun? Was waren dabei seine Gedanken? Und das Erste, was wir hören, ist, dass Jesus Christus sein Kommen in einen Zusammenhang bringt mit den alttestamentlichen Opfern. Er sagt zu seinem Vater: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Und damit setzt Christus sein Kommen in eine Beziehung zu den unzähligen Schlachtopfern, die anfangs in der Stiftshütte und dann später im Tempel dargebracht wurden und die zu der Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, der Hebräerbrief, immer noch in Jerusalem vollzogen wurden. Auf die Thematik der Tieropfer geht der Schreiber des Hebräerbriefes ausführlich ein in seinem Brief. Und indem er die Tieropfer mit dem Opfer des Sohnes Gottes vergleicht, betont er den Unterschied. Das Opfer Jesu Christi, das er in seinem Leib darbrachte, ist ein endgültiges Opfer. Es ist ein für allemal geschehen. So wird es ausdrücklich in Hebräer 9 gesagt und dann noch in Hebräer 10, Vers 5. Und das steht ganz sicher im Gegensatz zu den Tieropfern. Aber machen wir es uns ruhig mal richtig plastisch klar, was das Darbringen von Tieropfern damals hieß. Nicht, das hieß für jeden Beobachter des Geschehens im Tempelvorhof blöken, brüllen, stöhnen, Kuhmist, Schlachthofgestank, Rauch und der Geruch von verbranntem Fleisch. Das alles in einem Bereich, der zum Tempel gehörte. Nicht, das sind alles Dinge, die wir heute in unseren Gottesdiensten uns gar nicht mehr vorstellen können. Sie kommen uns geradezu fremdartig vor. Sowas, Gottesdienst. Aber für die Juden hatte gerade dieser ganze Trubel, naja, etwas Bekanntes und damit auch etwas Vertrautes und damit auch etwas Anziehendes. Für die Christen, die aus dem Judentum kamen, lag darin sogar eine Versuchung. Nicht, der Hebräerbrief wurde ja an jüdische Christen geschrieben und diese jüdischen Christen, sie standen in der Gefahr, sich wieder vom christlichen Glauben schrittweise so zu entfernen, abzusetzen, zum Judentum zurückzukehren. Worin bestand die Anfechtung für sie? Die Christen blickten sich in ihren Gottesdiensten gegenseitig an. Dann stellten sie fest, wir sind wenig. Wir sitzen hier in einem Raum. Wir beten zu einem Christus, den wir nicht sehen. Aber da drüben, auf dem Tempelplatz in Jerusalem, da ist Action. Da ist was los. Da geht religiös gesehen die Post ab. Vor allem dann am großen Versöhnungstag. Also an dem Tag, wenn der hohe Priester nicht nur in das Heiligtum hineingeht, sondern durch das Heiligtum hindurch in das Allerheiligste. Der schreitet nicht allein, er geht mit einer Schale von Tierblut. Und dann besprengt er mit diesem Tierblut im Allerheiligsten die Geräte, die dort sind, zum Beispiel die Bundeslade. Das waren für die Leute spannungsgeladene Momente. Sie hielten gleichsam den Atem an, Wird der hohe Priester aus der Gegenwart Gottes wieder herauskommen? Und wenn er dann hinausgetreten war, dann löste sich die Spannung und dann segnete er das Volk. Das alles war es für die Sinne, oder? Fürs Auge. Und im Vergleich zu diesen spektakulären Riten und Zeremonien am und im Tempel ist der Gottesdienst bei den Christen einfach, schlicht. Nicht besonders aufregend, oder? Gottesdienst, das besteht aus dem Lesen der Heiligen Schrift, aus dem Hören auf das Wort Gottes, aus Gebet, dem Singen von Psalmen und Liedern, und dann gehen wir irgendwann wieder nach Hause. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt dazu Folgendes. Er sagt, das habt ihr alles missverstanden. Denn der Gottesdienst der Christen ist geistlich. Denn er lenkt unsere Herzen, er lenkt unseren Geist weg vom Sichtbaren auf das Unsichtbare. Genau darin lag für manche aus dem Judentum gekommene Christen die Versuchung. Und denen teilt der Schreiber des Hebräerbriefes mit: Nein, ihr Christen seid nicht ärmer dran als die Juden. Im Gegenteil, ihr seid reicher. Denn wir Christen, wir haben in Wahrheit einen super hohen Priester, einen großen hohen Priester, so sagt er es einmal in Hebräer 4, Vers 16, einen mega hohen Priester, der nicht durch das Heiligtum in das Allerheiligste schritt, sondern der durch die Himmel in das himmlische Heiligtum gegangen ist. Und nun im himmlischen Allerheiligsten seinen Dienst verrichtet. Und zwar nicht mit Tierblut, sondern mit seinem eigenen Blut. Das alles wissen wir nicht aufgrund optischer Wahrnehmung, aufgrund dessen, was wir sehen mit unseren Augen, sondern wir sehen das, wir erkennen das im Glauben. Und dieser Glaube ist das Schauen auf das Unsichtbare. Denken wir an dieses ausführliche Kapitel in Hebräer 11. Angesichts der Versuchung der hebräischen Christen, wieder in das Sichtbare abzugleiten, legt der Hebräerbrief genau darauf den Finger und sagt, ja, im Vorhof, die Opfer, die dort gebracht werden, die sind etwas für die Sinne. Sehen, hören, riechen. Ich habe es euch ja vorhin erzählt. Sie haben etwas Spektakuläres. Aber, und das bitte vergesst nicht, ihr könnt bereits im Alten Testament lesen, dass Schlachtopfer und Speisopfer Gott nie gewollt hat. Psalm 40. Oder denkt an Psalm 50. Dort fragt Gott direkt, wollt ihr mir Tiere opfern? Und dann noch direkter, esse ich etwa Stierfleisch oder trinke ich Blut von Böcken? Psalm 50, Vers 13. Oder denkt an Jesaja Kapitel 1, die Verse 11 bis 15. Was soll mir die Menge, fragt Gott dort, eurer Schlachtopfer? Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, der Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Habt ihr das nie in eurer Bibel gelesen? Ihr Judenchristen, die ihr jetzt doch wieder dort zurück wollt? Nun war tatsächlich im Judentum, so im Lauf der Jahrhunderte, die Einsicht gereift. Tieropfer können keine Sünden wegnehmen. Sie können mein Gewissen nicht reinwaschen. der Schreiber des Hebräerbriefes knüpft dann diese Erfahrungen derjenigen an, die die Tieropfer Jahr für Jahr darbrachten. Nicht nachdem er geschrieben hatte, dass die alljährlich dargebrachten Opfer die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen können, schreibt er, das ist eine Frage, hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen? Vers 2. Wenn die, die den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Jetzt stellen wir uns einmal einen Familienvater vor. Er kommt gerade mit seiner Familie aus den Toren Jerusalems wieder heraus. Dort hatte die Familie ein Kalb geopfert oder ein Schaf. Und nun befindet er sich auf dem Heimweg wieder zurück. Da weiß er sofort, meine Sünden sind nicht weg. Nächstes Jahr gehe ich wieder nach Jerusalem. Aber Tieropfer sind ein völlig unwirksames Mittel zur Sündenvergebung. Das Opfern von Tieren war psychologisch gesehen nicht ohne Sinn. Das sagt dann der Schreiber des Hebräerbriefes gleich in Vers 3. Es ist ein Erinnern an die Sünden. Aber im Blick auf die Frage der Sündenvergebung befanden sich die Menschen in einem Hamsterrad. Durch das alljährliche Opfern wurde lediglich klar, vergiss nicht, Mensch, wer du vor Gott bist. Denn eigentlich hättest du dort anstelle des Kalbs oder des Schafs auf dem Altar festgebunden werden müssen und dir dann die Gurgel durchgeschnitten hätte werden müssen. Wenn wir nun einmal die Frage stellen, also einen Schritt weiter gehen, was denn an die Stelle der Tieropfer trat, dann lautet die Antwort, hier ging die christliche Kirche und die Synagoge vollkommen getrennte Wege. Ihre Wege sind so gegensätzlich, dass ein irgendwie geartetes Zusammengehen nicht möglich ist. Und ich betone das deswegen, weil in den letzten Jahrzehnten von Seiten mancher Christen es geradezu im Trend lag, Christentum und Judentum, naja, mehr oder weniger in einen Topf zu werfen und dann zu sagen, ist doch alles eins. Nein, zwischen Judentum und Christentum besteht ein fundamentaler Gegensatz. Und wenn ich das sage, dann ist das nicht begründet in irgendeiner antisemitischen Grundstimmung. Vielmehr liegt es an dem total unterschiedlichen Glauben. Und übrigens, das Gleiche gilt auch für die Beziehungen zwischen Christen und Muslimen. Aber bleiben wir einmal beim Judentum. Denn den Unterschied zum Judentum wollen heute viele Christen nicht mehr sehen. Nicht? Da erklärt man, die Juden haben einen Teil der Bibel, das Alte Testament, wie wir. Das haben wir doch, wir Christen doch mit den Juden gemeinsam. Und dann hören diese Christen, dass die Juden ebenfalls aus der Bibel zitieren, aus dem Alten Testament. Und sie sagen, siehst du, die Juden glauben auch an die Bibel wie wir. Eigentlich gehören wir doch zusammen. Was hat denn nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 und damit nach der Beendigung des Opferdienstes bei den Juden die Tieropfer bei den Juden ersetzt? Nun, auf diese Frage gibt das Judentum eine Antwort, indem es eine Geschichte erzählt. Das macht es sehr häufig. Und zwar die folgende Geschichte. Eines Tages ging der große Rabbiner Jochanan ben Zakkai mit seinem Schüler Rabbi Joshua aus dem Tor von Jerusalem. Und als Rabbi Joshua die Ruinen des zerstörten Tempels sah, da rief er aus, Wehe uns! Denn der Ort, an dem Israels Schuld gesühnt wurde, ist zerstört. Aber der große jüdische Gelehrte Johanan ben Zakkai erwiderte: Sei nicht betrübt, mein Sohn, denn wir haben immer noch eine Sühne, die brauchbar ist, nämlich unsere Taten der Barmherzigkeit. Dies ist unstrittig eine unzweideutige Aussage, eine klare Ansage, worum es jetzt nach der Zerstörung des Tempels geht. Es ist eine Antwort auf die Frage, worin sieht das Judentum den Sühneweg? Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere diese Antwort durchaus nicht so schlecht findet. Aber wenn wir das Neue Testament befragen, was ist das Mittel zur Sühne für uns Christen? Dann lautet die Antwort unzweideutig: Es sind nicht unsere Werke der Barmherzigkeit, es ist ein anderes Werk. Es ist das Werk Christi. Und dieses Werk allein bewirkt vor Gott Sühne. Und um genau dieses Werk zu erfüllen, bereitete Gott der Vater seinem Sohn einen Leib. Und darum ist das, was wir in wenigen Tagen feiern, nämlich die Fleischwerdung des Sohnes Gottes, der einzige Weg, auf dem unsere Schuld gesühnt wird und wir zum Heil gelangen. Deswegen sagt der Sohn beim Eintritt in die Welt: Opfer und Gaben hast du, Vater, nie gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich: Siehe, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Was war die Antwort Gottes auf die Tieropfer, die das Gewissen der Menschen von keiner einzigen Schuld waschen konnte? Es waren nicht unsere Werke der Barmherzigkeit. Es waren nicht unsere Leistungen, die wir vollbracht hatten, sondern es war einzig und allein das Sühnewerk des Sohnes Gottes. Und für dieses Werk bereitete der Vater dem Sohn einen Leib, damit durch und in diesem Leib Jesus Christus den vollkommenen Willen des Vaters vollbringt. Damit komme ich zum zweiten Punkt der Predigt. Ohne den Leib Christi gäbe es kein Heil und keine Heiligung für uns. Im Gegensatz zum Judentum und auch zum Islam geht es im Christentum im Kern nicht um unsere Werke. Schon gar nicht vermögen unsere Werke vor Gott zu sühnen. Im Kern geht es bei der Sühne um das Werk Christi. Es geht um das Werk dessen, der ihn und durch seinen Leib den Willen des Vaters vollkommen erfüllt hat. Es geht um den Gehorsam des Sohnes Gottes gegenüber seinem himmlischen Vater. Darin allein liegt unser Heil, unsere Rettung. Das ist der tiefste Grund, warum Christus in diese Welt kam. Deswegen haben wir heute Advent und deswegen wollen wir in wenigen Tagen das Christfest feiern. Es geht darum, dass uns das Werk Gottes in Christus vor Augen geführt wird, in dem allein unser Heil und unsere Heiligung verankert ist. Noch einmal die Frage also: Was ist bei den Christen an die Stelle der unzähligen alttestamentlichen Tieropfer getreten? Antwort: Dass Gott der Vater seinem Sohn aus der Jungfrau Maria einen Leib bereitet hat. Ich betone das deswegen: aus dem Leib der Maria hat Gott einen Leib dem Sohn bereitet, weil es in der Kirchengeschichte auch eine andere Auffassung gab. Diese andere, diese falsche Auffassung besagt, dass der Sohn Gottes aus dem Himmel durch die Maria so wie durch einen Kanal hindurchfuhr, um auf diese Weise hier auf der Erde zu landen. Das ist falsch. Der Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit, rutschte nicht gleichsam durch Maria hindurch wie durch eine Röhre, sondern Jesus Christus bekam von Gott aus dem Fleisch und aus dem Blut der Maria seinen Leib. Das wurde von jeher von der Kirche mit Nachdruck bekannt. Ein großes Konzil gab es im Jahr 325 in Nicäa. Nicäa ist heute ein Stadtteil von Istanbul, damals war es ein Vorort von Konstantinopel. Es war ein Konzil gegen eine damals aufgekommene Irrlehre. Es ging um die Frage, wer ist Jesus Christus im Vergleich zu Gott? Und dieses Konzil bekannte, dass er genauso Gott ist wie Gott der Vater. Nicht die Formulierung lautet Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Und dann geht es weiter. Dann geht es um die Menschheit, um die menschliche Natur Christi. Und da heißt es, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und das Menschsein von Jesus Christus aus der Maria geht hinein bis in solche Details, dass wir zweimal in der bekannten Weihnachtsgeschichte bei Lukas lesen, dass Maria ihren erstgeborenen Sohn in Windeln wickelte. Wozu Windeln notwendig sind, das brauche ich sicher den jungen Familien unter uns nicht zu erläutern. Paulus schreibt einmal an Gebärden, wie ein Mensch erfunden. Der ewige Gott, die zweite Person der Dreieinigkeit. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, so heißt es im Psalm 40. Ohren hast du mir bereitet, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Das zitiert aus Psalm 40. Wenn wir jetzt aufmerksam zugehört haben und noch im Hinterkopf hatten, was in Hebräer 10 geschrieben steht, dann sind uns ganz sicher wohl zwei Unterschiede aufgefallen zwischen Psalm 40 und Hebräer 10. Fangen wir mit dem letzten Unterschied an. Während es in Hebräer 10 heißt, da sprach ich, siehe, hier bin ich. Es steht von mir geschrieben in der Schriftrolle, dass ich deinen Willen tue, o Gott, heißt es im Psalm 40, dein Gesetz ist in meinem Herzen. Im Psalm 40 geht es also um den Gehorsam gegenüber dem Gesetz. In Hebräer 10 dagegen geht es um das Erfüllen des gesamten Heilsplans Gottes. Aber ich kann mir vorstellen, vermutlich ist uns ein anderer Unterschied mehr ins Auge gefallen. Es ist nämlich so, dass in Psalm 40 überhaupt nicht vom Leib die Rede ist. Von Ohren ist dort die Rede. Dort, wo im Hebräerbrief von Leib zu lesen ist, spricht Psalm 40 von Ohren. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, Ohren aber hast du mir bereitet. Und wenn wir jetzt noch einmal in der Schlachter 2000-Übersetzung in die Fußnote hineinschauen, dann steht dort, dass es eigentlich sogar heißt, Ohren hast du mir gegraben. Oder auch Ohren hast du mir durchbohrt. Was ist denn das? Hat hier der Schreiber des Hebräerbriefes nicht also ziemlich willkürlich zitiert? Hat er nicht geradezu das Psalmwort manipuliert? Was meint es eigentlich, das Ohr durchgraben oder durchbohren? Natürlich geht es hier nicht um das Durchstechen von Ohren, um sich da Ohrringe oder Ähnliches dran zu hängen. Es geht um etwas anderes. Und um das zu verstehen, müssen wir uns eine Anordnung in Erinnerung rufen, die wir in 2. Mose Kapitel 21 lesen. Dort wird uns folgende Situation geschildert. Angenommen, jemand hat so viele Schulden in seinem Leben aufgehäuft, dass er sie nicht mehr zurückzahlen kann. Und in diesem Fall, so sagt das Alte Testament, soll der Betreffende bei seinem Schuldner in eine Art Schuldknechtschaft treten. Und diese Schuldknechtschaft, die soll höchstens 6 Jahre dauern. Und dann ist Schluss, also spätestens im 7. Jahr muss er wieder freigelassen werden. Das war die klare Ordnung. Aber jetzt kann man sich folgende Situation vorstellen, folgende Konstellation. Der Betreffende, der Schuldner, sagt, ich habe hier inzwischen meine Frau kennengelernt, ich habe Kinder bekommen. Und außerdem habe ich große Zweifel, ob ich mein Leben selbst auf die Reihe bringe. Ich will für immer hier bei meinem Herrn bleiben. Hier geht es mir halbwegs gut. Ich brauche nicht Verantwortung für mich selbst zu übernehmen, das übernimmt mein Herr. Was will ich eigentlich mehr? Und wenn dieser Fall eintritt, also dass jemand sich selbst seinem Herrn für immer zum Knecht erklärt, dann soll Folgendes passieren. Das lesen wir in 2. Mose 21 in den Versen 5 und 6. Ich zitiere. Wenn der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Pfosten stellen und er soll ihm seine Ohren mit einem Pfriem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Und wenn dies also geschehen ist, dann ist der Betreffende für alle Zeiten zum Gehorsam verpflichtet. Und genau das, auf dieses Gebot spielt Psalm 40, Vers 7 an. Du hast mir die Ohren durchbohrt. Daraus macht der Heilige Geist im Neuen Testament, du hast mir einen Leib bereitet. Das trifft genau den Sinn. Hebräer 10 manipuliert hier nicht, sondern er bringt das auf den Punkt, was Psalm 40 sagt. Der Sohn Gottes, er empfing aus der Jungfrau Maria einen Leib, um Gott, dem Vater, ganz und gar zu dienen, damit ich deinen Willen, o Gott, tue. Wenn man den Psalm 40, wir haben es ja eben gerade getan, insgesamt liest, dann hat man den Eindruck, dass hier sowohl am Anfang, im ersten Teil, als auch dann am Schluss jemand spricht, der sich in tiefstem Sündenelend befindet und der sich aus diesem Sumpf heraussehnt. Und der zu Gott um Rettung schreit. Aber mitten in diesem Psalm ist dann von jemandem die Rede, von dem es heißt, dass in dessen Herz das Gesetz Gottes eingraviert ist. Ja, was jetzt? Ist das nicht eine Sackgasse? Ja. Aber genau aus dieser Sackgasse führt uns der Heilige Geist heraus. Er weist uns darauf hin, dass der, dessen Ohren durchgraben sind, in dessen Herz das Gesetz Gottes eingraviert ist, nicht du und ich sind. Es sind nicht unsere Werke der Barmherzigkeit. Hier ist von Christus die Rede. Er ist der, in dessen Herz das Gesetz Gottes eingraviert war und ist. Es ist Christus, der sich seine Ohren durchgraben ließ, ja vielmehr noch, der den Willen Gottes vollkommen erfüllte und dafür von Gott einen Leib empfing. Darum rufe ich dich heute am 4. Advent auf, blick weg von dir selbst. Blick im Glauben auf Christus, nicht deine Werke der Barmherzigkeit, sondern das Werk Christi ist dein Halt, ist deine Sühne. Nicht du wirst aus dem Elend deiner Sünden zu Gott kommen, sondern es ist umgekehrt. Da ist jemand zu dir gekommen. Das ist Advent, Ankunft. Indem der Hebräerbrief in Kapitel 10, dem Psalm 40, vollkommen gerecht wird, zeigt er uns gleichsam im Vorbeigehen auch den Gegensatz zwischen einerseits dem Evangelium und andererseits dem Judentum bzw. dem Islam. Nicht? Allah hat keinen Sohn. Wir dagegen bekennen, dass Gott einen Sohn hat und dass Gott diesem Sohn einen Leib bereitet hat. Das, ihr Lieben, ist unsere Seligkeit. Es ist kein Geheimnis, dass man heute in unserer Kultur das nicht mehr will. Am liebsten möchte man aus dem Weihnachtsfest ein Winterfest machen, ein Seasonfest. Denn man will ja unsere muslimischen und jüdischen Mitbürger nicht vor den Kopf stoßen. Aber genau damit vorenthält man ihnen das Herrlichste, was wir ihnen im Abendland geben könnten. Es ist das Evangelium von dem Gott, der seinen Sohn, einen Leib bereitet hat, damit er in diesem Leib den Willen Gottes erfüllt, und zwar an unserer Statt, für uns. Das Evangelium lautet, es geht um das, was Christus getan hat, nachdem Gott, der Vater, ihm einen Leib bereitet hat, und zwar um seinen Heilswillen vollkommen zu erfüllen. Und wenn du nicht verstehst, dass unser gesamtes Heil, unsere gesamte Heiligung aus dem Fleisch gewordenen Christus kommt, in ihm gewurzelt sind, dann sage ich dir schon heute, dann wirst du Weihnachten nicht wirklich feiern können. Dann hast du auch nicht verstanden, worum es im Kommen Christi geht und was der Sohn bei seinem Eintritt in diese Welt meinte, als er sagte, an Brandopfern und Sündopfern und sonstigen Gaben hast du, o Gott, kein Gefallen gehabt. Aber, und davon spricht bereits die Buchrolle, du hast mir einen Leib bereitet. Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Amen.